Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim CTO-Podcast von PC Visit. Euer Gastgeber ist Helge Betzinger. Helge ist CTO und leidenschaftlicher Softwareentwickler, Mitgründer der PC Visit Software AG und spricht in diesem Podcast mit Kollegen und Kunden über PC Visit, Entwicklung und IT. Viel Spaß dabei.
Moin Helge.
Moin André.
So, da sind wir mal wieder. Nach einiger Zeit finden wir uns hier wieder zusammen und reden ein bisschen über das, was war und auch ein bisschen über das, was kommt. Viele von euch, die jetzt gerade zuhören, haben es mitbekommen. Ein großes Thema in den letzten Wochen war Zugriff auf Mobilgeräte, sprich Android und iOS. Das ist rausgekommen. Da reden wir heute noch mal ein bisschen drüber und Helge gibt uns noch ein paar Insights.
Ja.
Und das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass es natürlich viele weitere Themen gibt, die ihr da draußen gar nicht so sieht, wir aber natürlich schon, weil wir jeden Tag damit beschäftigt sind. Sprich, es gibt einen kleinen Ausblick über Dinge, die euch in nächster Zeit erwartet. Genau, dann würde ich sagen, locker flockig rein da. Helge, lass uns doch mal sprechen über das, was jetzt eigentlich gerade heiß ist und rausgekommen ist, nämlich das ganze Thema Fernzugriff auf Mobilgeräte.
Ja.
Fangen wir doch mal ganz vorne an. Viele, die zuhören, wissen, dass das schon lange ein Thema war. Und ja, wir sind natürlich super happy, dass es jetzt da ist und auch ja, gut läuft. Erzähl doch vielleicht nochmal ganz kurz, was der Auslöser war, neben natürlich dann doch den einen oder anderen Kundenwunsch, dass wir das jetzt so umgesetzt haben.
Ja, aber in der Tat war es wirklich der Kundenwunsch und nicht bloß der ein oder andere, sondern eine Vielzahl von Kunden, die das gewünscht hatten, schon eine ganze Weile. Wir hatten die Foki die letzten, ja, doch geraume Zeit immer noch woanders gelegt, weil da auch bei anderen Baustellen der Schuh gedrückt hat und haben aber dann praktisch jetzt letztes Jahr entschieden, diesem vielgehegten Kundenwunsch nachzukommen und die Umsetzung anzustarten. Mhm. Man sieht es ein bisschen dann nachher noch in unserer Roadmap. Das ist halt auch nicht bloß Mobile jetzt abgehakt, sondern auch Teil einer größeren Strategie. Und ja, wie du halt sagst, ne, wir haben von glücklichen Kunden das Feedback, dass sich jetzt mega freuen, dass sie endlich halt rein mit PC Visit ihre tägliche Support-Jobs und Arbeiten erledigen können und nicht noch ein zweiter oder dritter Tool brauchen. Warum wir das halt auch Jahr vor Jahr erst priorisiert haben oder sehr hoch priorisiert haben und da richtig Energie reingesteckt haben. Es war am Anfang noch so und ist bei vielen immer noch so, was man Feedback auch hören, dass halt der Zugriff von Mobilgeräte jetzt nicht das Brot- und Buttergeschäft ist, sondern relativ selten und nicht permanent passiert. Aber dann unser Gedanke ist natürlich auch, ja, ist okay, ne? Auch wenn ich es bloß einmal im Monat halt brauche. Aber selbst in dem Fall möchte ich halt nicht bloß dafür noch eine zweite oder dritte Lizenz vorhalten, von einem anderen Tool oder gar hinfahren müssen, sondern wäre schon schön, ich habe es alles in einem Tool. Mhm. Von daher, damit machen wir jetzt das komplett rund und der ein oder andere kann sich damit praktisch auch die Zweitlizenzgebühr jetzt sparen.
Ja, was sind denn so eigentlich die häufigsten Use Cases, die uns jetzt schon begegnet sind bei den Kunden, die es einsetzen? Also praktisch gesehen aus Sicht von zum Beispiel einem IT-Dienstleister, wie kann man sich das vorstellen?
Also was wir von den Kunden gespiegelt bekommen, es gibt halt so zwei große Einsatzszenarien. Das eine ist halt tatsächlich ja, dieser klassische Ad-Hoc-Support, der größtenteils darin besteht, dass ein Kunde anruft, mit irgendeiner Applikationseinrichtung nicht weiterkommt, ein VPN vielleicht installiert werden muss oder eine firmenspezifische App installiert werden muss. Und wissen wir halt alle, davon lebt halt auch der IT-Support, ist nicht alle so affin, dass sie das selber anhand von der Anleitung machen können. Und sind dann dankbar, wenn in dem Fall ein Supporter sich draufschalten kann und dort entweder berät, wie man das halt selber machen kann oder eben das direkt auch durchführen kann im Fall von Android. Und die zweite Säule, das sind halt unbemannte Geräte. Das heißt, jemand hat zum Beispiel ein Kassensystem oder halt in eine Art Maschine oder Device, wo halt Android drauf läuft und braucht dort Support. Das ist so der zweite Kanal.
Guter Punkt da ist natürlich, wir wissen ja von den Betriebssystemen von diesen verschiedenen Geräten, dass die dann doch recht restriktiv sind, was natürlich eine nachvollziehbare Hürde ist, gerade weil oft auch sensible Daten dort zumindest mal einsehbar sind. Was gab es denn so an technischen Hürden, die ihr jetzt in der Entwicklung überwinden musstet und vielleicht auch, wo sind Grenzen gesetzt?
Also das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Wir haben da auch sehr, also obwohl das Ganze vom selben technischen Kern stammt, den wir auch für Mac oder Windows Support zum Beispiel einsetzen, gab es auch spezielle Sachen, die wir da anpassen und auch lernen mussten. Und ja, was du sagst, die Restriktionen sind halt vom Betriebssystem, einerseits vom Betriebssystem sehr eng gesetzt. Andererseits aber auch je, gerade bei Android ist es halt so ein Fall, je nach Betriebssystem in den Marktbringer, dort dreht ja jeder nochmal seine eigene Schleife dran und baut die Oberfläche halt leicht um, nochmal anders ausgestaltet und ausgelegt. Und die größte Herausforderung für uns war, dort halt eine elegante Journey zu finden, dass du deinen Kunden halt möglichst, obwohl er sehr viel Sachen bestätigen muss und informiert werden muss, was ja auch gut ist, es trotzdem möglich zu machen, auch einen technisch unbedarften Endanwender in diese Session reinzubekommen. Mhm. Und die Hürden sind relativ hoch. Das geht los vom Hersteller, dass er sagt, was du dem Kunden erklären musst, was er wirklich, ja, wo du sagst, mal nicht so irgendwelche Dark Pattern anwenden darfst. Das wurde nochmal extra auch geprüft von den Herstellern, um den Nutzer irgendwo in das Licht zu führen, sondern er ganz bewusst Entscheidungen dort fällt, was er freigibt und mit wem er es eigentlich auch zu tun hat, das alles reinzubekommen. Und ich denke, wir haben da eigentlich eine sehr elegante Journey hinbekommen, die elegant aussieht und relativ einfach zu bedienen ist. Das haben wir zumindest von den Erstnutzern auch so gespiegelt bekommen.
Ja, super. Du sagst es ja, teilweise gibt es auch aus Sicht der Anbieter der Betriebssysteme Einschränkungen, besonders im Fall iOS. Da haben wir auch mitbekommen, dass es natürlich teilweise die Rückmeldung gab, Mensch, das ist ja toll, dass ich jetzt hier Fernzugriff habe auf iOS-Geräte, aber ich möchte es auch steuern können. Und das ist ganz spannend. Denn ja, kann man vielleicht dann auch hier nochmal direkt sagen, das ist einfach nicht gewollt seitens Apple.
Apple hat es komplett gesperrt, ja.
Genau, ne, ja. Da kann man jetzt machen, was man möchte. Es gibt da keine Möglichkeit, das sozusagen legal zu bewerkstelligen. Und da sind uns auch die Hände gebunden. Es kommt nicht oft vor, aber wir kriegen es ja über den Support mit. Ab und zu gibt es eben die Frage, was ist denn damit? Kann ich da dann da nicht auch fernsteuern? Nein, geht leider nicht.
Es gibt einen kleinen Workaround. Also es ist natürlich noch ein, zwei kommen auch mit der Anmerkung, mit Apple selber geht das, mit FaceTime.
Ja.
Was so richtig ist, was sich aber Apple exklusiv selber gesichert hat, diese Fähigkeit, das machen zu dürfen. Und für alle anderen Anbieter ist das halt komplett außen vor und gesperrt. Was wir noch jetzt aber auf der Roadmap halt haben, das war dann auch der Lösungsansatz von einigen von den Erstnutzern, dass es so eine Art Zeigemaus geben kann, wo man dann immerhin dem Anwender auf der anderen Seite nochmal sagen kann, hier, klick es mal da, um ihn halt einfach durchführen zu können, durch einen Setup-Prozess oder Konfigurationsprozess. Ist jetzt noch nicht drin, aber steht es auf der zeitnahen Roadmap schon mit drauf.
Das ist ja auch ein guter Punkt. Da merkt man ja schon, dass sich auch die Anforderungen an Fernzugriff auf mobile Geräte ein bisschen von denen unterscheiden, die vielleicht so dieser mittlerweile dann doch klassische Desktop-Fernzugriff hat. Gibt es da noch weitere Unterschiede, vielleicht auch technisch? Also wenn ich jetzt an Latenz denke oder Bildübertragung, Eingabesteuerung?
Ja, sicherlich. Ne? Ein bisschen mussten wir natürlich dann nochmal an die Bildübertragung halt ran. Eine typische Auflösung von einem Handy-Display bekommst du gar nicht auf deinen Desktop-Monitor zum Beispiel dann drauf. Das wird zum Beispiel reduziert. Aber wo wir ganz froh sind, der eigentliche technische Kern ist mehr oder weniger zu 95% eigentlich identisch zwischen dem Desktop-Betriebssystem und dem mobilen Betriebssystem. Die Unterschiede sind tatsächlich nur, was du eingangs schon gesagt hast. Wie komme ich an die richtigen Rechte halt ran? Wie propagiere ich die Rechte in der App? Und ein wichtiger Unterschied ist auch, auf dem Desktop-System in der Regel läuft die App permanent. Und man muss nicht Angst haben, dass die mal die Verbindung zum Server zum Beispiel verliert. Das ist auf Mobilsystemen eine ganz andere Geschichte. Dort sind ja die Betriebssysteme von Haus aus darauf aus, das Handy möglichst lange am Leben zu halten. Sprich, dem soll halt nicht der Saft ausgehen. Mhm. Und es führt dazu, dass eine App, und was da kann sie einstellen, was sie will, sobald in den Hintergrund landet, schlafen gelegt wird. Das heißt, dann ist die Verbindung weg und auf den ersten Moment denkst du halt dann bei der Verbindung, aha, Verbindung abgerissen. Und dafür Lösungen zu finden, das ist ein relativ trickreiches Unterfangen gewesen, dass das funktioniert. Und es unterscheidet sich auch nochmal fundamental zwischen Android und iOS, wie man das Ganze halt löst. Und das waren doch ja nochmal die größten Herausforderungen, das System zum Laufen zu bekommen.
Spannend. Auch insofern, dass eine weitere Herausforderung, die immer da ist und auch bei PC-Visit-Nutzern relativ hoch in der Prio ist, das Thema Sicherheit ist. Na, wir wissen von unseren Kunden, dass sie sehr unterschiedlich im Bereich Dienstleistung für mobile Geräte unterwegs sind. Da gibt es natürlich manchmal reine Firmen-Devices, kommt aber durchaus auch mal vor, dass da privat geholfen werden muss, beziehungsweise bei eben Devices, die jetzt auch privat im Einsatz sind. Und da ist natürlich immer die größte Sorge, auch bei den Kunden unserer Kunden, wie kann ich denn jetzt sicherstellen, respektive mein Supporter, respektive damit auch wir als PC Visit, dass dieser Zugriff nicht missbraucht werden kann?
Am Ende ist es natürlich ein Stück weit das Vertrauensverhältnis zwischen Kunde und seinem Supporter. Mhm. Was da halt zählt, das ist natürlich ein mächtiges Werkzeug, wenn ich jemand auf mein Mobilgerät drauflasse. Und auch wenn ich halt natürlich das nicht aus der Hand geben brauche, ich kann zugucken, was die ganze Zeit passiert. Wenn ich nicht technisch so affin bin, ich muss natürlich als Kundeskunde überlegen, wem vertraue ich da, wem gebe ich den Zugriff? Wir haben so ein paar Mechanismen reingebaut, was dieses Vertrauensverhältnis fördern kann oder transparent machen kann. Wir haben zum Beispiel auch überlegt, wie kriegst du als Techniker jetzt den Kunden in die Session halt rein, wenn er noch keinen PC-Vist installiert hat. Mhm. Und die Lösung, die wir damit mit ausgerollt haben, das gilt es aber genauso auch als für die Desktop-Betriebssysteme, das ist unser PC-Vist Connect Me. Das heißt, unsere Web-App erzeugt einen Link, PC-Visit Connect Me, mit der entsprechenden Session-ID dahinter. Und wenn ich mit der ID zum Kunden gehe und der Kunde klickt drauf, schaffen wir es auf Android mehr oder weniger vollautomatisch, auch wenn PC-Visit noch nicht installiert war, den Kunden durch den App-Store in die Session zu bekommen, inklusive der Session-ID. Bei iOS geht es nicht ganz so elegant. Der klickt drauf, iOS hat es vielleicht noch nicht installiert, PC-Visit. Dann landet der im Store, kann es runterladen, muss dann aber die ID nochmal eingeben oder den Link nochmal anklicken. Wäre die Variante 2. Mhm. Und was auf diesem Weg aber auch passiert, ist, dass wenn du diesen Link im Browser eingibst, jetzt deine eigene Visitenkarte als Techniker dem Kunden zeigen kannst. Das heißt, er sieht dort, wer versucht den Aufbau, welche Firma ist das, wer ist das. Man kann sein Passbild da zum Beispiel hinterlegen, wie man es in der Web-App oder auch in so einem Buttermodul machen kann. Mhm. Und all das sind so Sachen, dass der Kunde weiß, den ich am Telefon habe, ist tatsächlich auch der, der versucht, diesen Zugriff auf mein System. Das ist wirklich nochmal sowieso ein Sicherheitsmerkmal, weil ich dann nochmal die Transparenz herstelle, mit wem habe ich denn das zu tun, dem Kunden gegenüber. Und nochmal ein Werkzeug 2, dass nicht nur ich am Telefon sage, pass mal auf, ich bin das, du kannst mir vertrauen. Nein, wir als PC Visit helfen auch nochmal dort mit unserem Gütesiegel zu sagen, ja, pass auf, das ist wirklich derjenige, von dem der sich halt gerade ausgibt, um da auch das Vertrauen nochmal zu, ein bisschen zu pushen und es einfach zu machen, diese Vertrauensbasis herzustellen und zu stärken.
Total wichtige Sache. Damit verhindert man möglicherweise dann doch den ein oder anderen Enkeltrick. Das ist sozusagen diese Authentifizierung nochmal während der Reise in die Session gibt. Und das andere ist ja auch herstellerbedingt, ist es ja auch so, dass jetzt durchaus manche Apps einfach nicht angezeigt werden sollen, ne? Eben aufgrund von Sicherheitsstandards. Also wenn man jetzt an sowas wie Banking-App denkt oder so, ne?
Stimmt, das kann immer noch passieren, ja. Also wenn sowas passiert, Bildschirm bleibt schwarz, das sind das Apps, die sowas explizit ausschließen, dann ist es auch so gewollt. Nur in dem Fall funktioniert halt dann der nahtlose Zugriff halt nicht, dann muss man sich halt dann anders behelfen. Mhm. Ist eher die Ausnahme, aber ja, bei Hochsicherheitssachen passiert das dann, genau.
Ja, gut so. Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, es gab ja schon erstes Feedback, das war auch sehr, sehr positiv. Dafür lief ja auch eine relativ lange Beta-Phase. Und da ist natürlich mal ganz interessant, gab es denn Fälle, die ja wir jetzt vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten? Du hattest eben schon ein Beispiel, das Thema Zeigemaus. Also das heißt, dass ich auch wirklich sehe oder wo ich hinklicke, beziehungsweise wo sich jetzt gerade jemand lang bewegt.
Ja.
Gibt es vielleicht da in die Richtung sonst noch etwas, wo man jetzt sagt, ah, da gibt es interessante Ansätze, die wurden jetzt vielleicht noch nicht in Masse gemeldet, aber interessante Gedanken.
Naja, was ich eingangs sagte, du hast mich ja nach den Szenarien gefragt, wofür wird das eigentlich eingesetzt, ne? Oder wie sieht der typische Flow aus? Jetzt haben wir eine ganze Weile über den Flow gesprochen, dass du jemand ad hoc in eine Sitzung reinbekommen möchtest, der halt ein akutes Problem vielleicht gerade hat. Eine andere Liga sind gerade für Android, Fälle, wo Android benutzt wird, zum Beispiel für ein Kassensystem. Dort sind wir gerade dabei, auch die APK zur Verfügung zu stellen, für die verschiedenen Plattformen, die es gibt. Das heißt, auch dort kann man sich das Ganze dann lokal installieren und in bestimmten Grenzen die Systeme über PCWizard dann warten. Ein zweiter Punkt ist, einige haben nach der Möglichkeit gefragt, für File-Transfer auf die mobilen Geräte.
Ah ja.
Und das ist der Punkt, ja, der ist gerade in der Umsetzung. Das heißt, es wird relativ zeitnah auch noch möglich sein, auf die Geräte auch per File-Transfer zuzugreifen, sprich praktisch Konfiguration oder Softwarepakete hin zu transportieren oder Logdateien abzuholen.
Ja, stark. Wenn man das jetzt abrundet. Wir haben nämlich heute noch ein Thema, das passt da jetzt schon ganz gut zu. Aber bevor wir zum Ausblick kommen, vielleicht nochmal zum Abschluss, um nochmal klar rauszustellen, was auch ein großer Vorteil neben der gelungenen technischen Umsetzung ist. Wir reden hier im PC-Visit-Kosmos über ein Add-on, also ein Zusatzprodukt. Magst du vielleicht kurz nochmal erklären, was die großen Vorteile sind, die jetzt PC-Visit-Kunden eigentlich dadurch genießen können, dass das eben als Add-on zum Pauschalpreis angeboten wird?
Was wir beabsichtigt hatten, ist, dass man viel einfacher eine Entscheidung treffen kann, kaufe ich das Add-on dazu oder kaufe ich das halt nicht, indem wir gesagt haben, es ist nicht kompliziert zu verstehen, wir wollen ein einfaches Modell, was für jeden halt auch passt. Und es hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, es ist halt einfach eine Flatrate pro Team. Das heißt, egal, ob das Team jetzt aus 2, 3 oder 6 Leuten besteht, und ich bin auch ein Einzelkämpfer, ich buche das entsprechende Add-on zu meinem Plan dazu und das gilt für alle Mitglieder, die ich praktisch in meinem Account drin habe. Was wir nicht wollten oder abgewählt haben, ist ein Szenario, wo ich das Add-on kaufe und den einzelnen Leuten zuweisen muss. Der Hintergrund ist einfach Einfachheit, man soll es schnell verstehen können, man soll einfach nicht nachdenken brauchen, wenn man das Ganze halt dazu kauft. Und der andere Punkt ist auch, dass wir auch wissen, dass im Vergleich zu den klassischen Desktop-Zugriffen auf Mac, auf Windows, es einfach viel seltener vorkommt, dass ich so eine Session benötige. Mhm. Das heißt, aus unserer Sicht ist es einfach nur fair zu sagen, okay, vermutlich passieren nie mehrere Sessions parallel zum Mobilsystem. Und daher ist es für uns völlig in Ordnung zu sagen, hier, wir machen euch einen Standardpreis und wer im Team es eben gerade braucht, der kann das dann halt auch nutzen.
Und das ist auch das, was uns natürlich dann von anderen Anbietern unterscheidet. Super, danke für den Einblick. Wer es vielleicht mitbekommen hat, es gibt auch im PC-Visit-Blog ein kleines Interview mit Helge zum Thema Blick unter die Haube. Wie lief das alles mit der Umsetzung Fernzugriff? Also, wenn ihr es jetzt hier gehört habt, kann nicht schaden. Findet ihr alles in den Shownotes. Da könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Und ja, wie eben schon angekündigt, was sicherlich auch viele interessiert, wie geht's denn eigentlich weiter? Ein konkretes Thema, das ist sogar schon erschienen, vielleicht haben es manche von euch schon gemerkt oder mitbekommen, ist das sogenannte Multi-Monitor-Grid. Helge, erzähl uns doch mal kurz, was es damit auf sich hat.
Das Multi-Monitor-Grid, ja, ist wahrscheinlich, muss ich dann jetzt Kommunikationsabteilung ein bisschen in Schutz nehmen, ne? Das ist halt jetzt...
Ach so, ja, genau.
haben wir keinen besseren Namen gefunden, der richtig selbsterklärend wäre? Ich muss es mal anders zu beschreiben, jeder kann sich aussuchen, was für ihn jetzt besser passt oder wie er es jetzt versteht, manchmal hilft es schon eine zweite Erklärung. Es geht einfach darum, dass man mehrere Monitore in einer Browser-View reinbekommt. Einfach aus dem Szenario raus, ich gehe zum Kunden drauf, der hat 3 Monitore. Ich öffne eine App und es passiert nichts. Ah, die war ja auf dem 3. Monitor. Und im Supporter-Modul nativ, dort ist es halt so gegeben. Ich kann mir eine Übersicht verschaffen über alle Monitore beim Kunden. Und das Gleiche geht es auch in der Web-App. Das heißt, diese Fragestellung, die hat man dann nicht mehr. Man sieht das, es geht auf Monitor 2 auf. du kannst jetzt praktisch auch zwischen den Monitoren ganz normal File-Transfer-Sachen hin und her ziehen, wie man das halt braucht. Und wenn es ins Detail geht, schalten wir einfach um auf einen Monitor. Mhm. Wir haben in der Tat aber da einiges daran verbessert. Nicht bloß jetzt dieses offensichtlichste, ne, das Multimonitor-Grid mit hinzugefügt, sondern wer das jetzt probiert, wird auch feststellen, dass das Umschalten zwischen Monitoren sehr viel schneller funktioniert. Mhm. Mit weniger, fast ohne Verzögerung, wenn ich zwischen Monitoren umschalte. Auch wenn ich zwischen einem Monitor und Komplett-Monitor-Ansicht umschalte, geht es halt viel, viel schneller als bisher. Und wer es gern mal probieren möchte, es gibt ja auch in der Monitoransicht die Möglichkeit, die Remote-Monitore auf verschiedene Tabs zu verteilen. Und dann kann ich die Tabs zum Beispiel mir, wenn ich selber mehrere Monitore habe, auf die Monitore verteilen. Also die Remote-Ansicht komplett auf meine mehrere Monitoransicht durchbringen, wenn ich das möchte. Und dafür gibt es auch in dem Toolbar in der Fernsteuerung einen entsprechenden Knopf. Mhm. Der ist auch neu dazugekommen, wer eine Weile nicht reingeguckt hat. Und wenn man da drauf drückt, macht der Arm mehrere Tabs auf mit den entsprechenden Monitoren. Und auch das geht jetzt sauschnell, ohne dass man halt da nochmal eine Gedenk 1, 2, 3 Sekunden hat, sondern ist mehr oder weniger instant vorhanden. Also probiert es aus. Es hat sich da wirklich sehr, sehr viel getan. Und das Multimonitor-Grid, ne, was sagst du, ist eigentlich so das i-Tüpfelchen, wo wir sagen, jetzt haben wir erstmal einen Haken dran. Das ist auf jeden Fall jetzt ein sehr geiler Stand verglichen mit dem, was vor einem halben Jahr dann noch in der Web-App stattgefunden hat.
Ja, super. Probiert es gerne mal aus. Vielleicht auch so ein bisschen zum Hintergrund. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich da mehrere Bildschirme am Start habe und mir das alles so schön zurechtlegen kann und hin und her schalten kann. Wie läuft das denn mit der Bandbreite? Kannst du da ein bisschen Insights geben?
Ja, die nutzen wir natürlich maximal aus. In der Tat ist es eigentlich so, wenn ich jetzt nicht, auch wenn ich dann drei Monitore auf der Remote-Seite habe, da ist der Übertragungsalgorithmus schon so clever, nur zu übertragen, was sich wirklich geändert hat. Das heißt, beim typischen Remote-Desktop-Zugriff ändert sich eigentlich ja nicht viel.
Ja.
Ich habe eine App, schalte ein bisschen drin rum, klicke hier mal da und konfiguriere da was oder arbeite mit der Shell vielleicht. Aber alles in allem hält sich die Änderung halt wirklich in Grenzen und ist halt in Summe sehr wenig. Was du sagst, es könnte vermutlich dann wirklich ein Problem werden, wenn du auf allen drei Monitoren in komplettes Video anzeigen tätest,
ja.
Dann brauchst du eben einfach auch Bandbreite. Aber das ist normal. Wenn man genug Bandbreite hat, wird es auch funktionieren. Ansonsten ist es aber eben auch nicht der typische Support-Case, für den wir das Ganze optimiert haben.
Ja, na klar, genau. Spannend ist auch noch eine Sache, die seit kurzem draußen ist. Das hing auch damit zusammen, dass eben der Fernzugriff auf die Mobilgeräte veröffentlicht wurde. Es wurde viel Hirnschmalz und auch Zeit da reingesteckt, das Onboarding, also dass die Teilnahme an einer PC-Visit-Sitzung für den entsprechenden Teilnehmer, die Teilnehmerin, deutlich zu vereinfachen. Denn man kennt das ja bei der Fernwartung. Ne? Das ist immer so, gerade wenn es keine Maschine ist, sondern wenn es um Menschen geht, der Teilnehmer, die Teilnehmerin muss vielleicht irgendwo hin auf eine Website, muss dann irgendwas installieren, muss dann noch eine Verbindungsnummer eingeben und dann irgendwie auch hoffen, dass das irgendwie ohne Zahlendreher funktioniert, damit nicht gleich wieder sozusagen, bevor der eigentliche Support beginnt, schon Support geleistet werden muss. Da hat sich bei uns einiges geändert. Helge, magst du mal kurz zusammenfassen, was?
Ja, wir hatten es eingangs schon ein bisschen erzählt, ne? Der Trigger war auch der Gedanke, wie kriege ich denn jetzt als Techniker den Endkunden in den Play Store zum Beispiel rein, die App installiert und dann aufs Gerät nochmal drauf. Ne? Da hast du wirklich, was du halt sagst, den Support schon vom Support. Und was wir jetzt anbieten, das ist direkt, wenn ich eine Sitzung erstelle, eine Ad-Hoc-Sitzung erstelle, wird mir ein Link angezeigt. Der geht auf PCBiz Connect Me und wenn ich diesen Link zum Kunden transportiere, mit meinem Chatprogramm zum Beispiel, ne, per WhatsApp wäre eine Möglichkeit oder per E-Mail und er klickt drauf, ist er unmittelbar in der Session oder ich bin drauf und er wird gefragt, möchte Zugriff erlauben, die ganze Kette dann, was dann passiert. Variante 2 aber auch, wenn ich zum Beispiel keinen E-Mail-Zugang zu dem entsprechenden potenziellen Gast halt habe, ich könnte auch hergehen und sagen, okay, lieber Kunde, geh mal bitte auf pcbizconnect.me. Dann erscheint eine entsprechende Webseite und er gibt direkt auf der Webseite die Session-ID ein. Wenn die korrekt ist, wird es bestätigt, indem ich dann meine Visitenkarte, sprich mein Passbild, meine Firma, direkt beim Kunden erscheint, plus der Start- oder Join-Session-Knopf. Und da ist direkt drin. Ja, und das Schöne ist aber, wir haben das so umgesetzt, dass man jetzt nicht überlegen muss, mit was von der Plattform oder Technologie oder Betriebssystem arbeitet denn mein Kunde, sondern es funktioniert auf allen unterstützten Betriebssystemen, egal ob es die Desktop-Systeme sind oder ob das jetzt Android oder iOS zum Beispiel ist. Es gibt kleine Unterschiede, wie automatisiert das geht. Da haben wir die FAQs noch entsprechend vorbereitet. Auf Android zum Beispiel geht sowas komplett nahtlos, auch wenn er es noch nicht installiert hatte. Auf Windows zum Beispiel wäre das so, wenn er den Client schon mal am Laufen hatte in der Vergangenheit, er gibt die ID in der Webseite ein, sagt Start, wäre auch sofort in der Session. Wenn er auf Windows zum Beispiel aber den Client noch nicht hat, dann würde dann die Webseite auch entsprechend reagieren und sich je nach Plattform entsprechend verhalten und dort den Client runterladen und der Kunde müsste den dort halt nochmal starten. Das ist bei jedem Betriebssystem, je nachdem, was es hergibt, haben wir das Maximale rausgeholt, was funktioniert. Und über die PCBs Connect Me versuchen wir dem Kundeskunden auch, wo das halt problematisch ist beim Betriebssystem, dorthin zu helfen, dass er mehr oder weniger autark in die Session halt reinkommt.
Ja.
Und wir sind jetzt sehr gespannt. Also wir haben ja das Feedback von den von bestehenden Sessions, dass es teilweise ja trotzdem in Extremfall mal 10 Minuten dauern kann, bis jemand in der Session halt ist. Und kennen auch die Bandbreiten, wie lange das dauern kann.
Spannend.
Und jetzt sind wir sehr gespannt mit diesem neuen Ansatz, ne, wie sich das reduzieren wird, weil das wäre auch unser Ziel. Wenn wir das halbieren könnten, das wäre natürlich mega, weil es für alle halt wirklich wichtige Zeit spart und einigen Frust auch abhalten kann.
Ja, absolut.
Also ja, schaut es euch an, ne? Probiert es mal gerne aus. Wir denken, das kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein, um Kundeskunden initial in die Sessions reinzubekommen. Also gerne mal einfach selber anschauen. Man kann in die Web-App gehen, macht eine Ad-Hoc-Session auf, kopiert den Link sich in seinen eigenen Browser rein und sieht eigentlich das, was der Kunde sehen würde.
Ja, guter Tipp.
Oder kann man das einfach mal sein Bild nochmal kontrollieren, dann habe ich das richtige Passbild da hochgeladen.
Ja.
Passt das Logo alles, wie es halt darstellen möchte, dann könnte man es auch nochmal justieren, direkt eine Konfiguration von der Web-App und dann dort nochmal prüfen. Das ist vielleicht ganz gut ja nochmal, so als sich das erstmal anzuschauen, wie es denn aussieht für den Kunden, bevor man den Link dann direkt an die Kunden halt jeweils schickt.
Ja, super Tipp auf jeden Fall. Nehmen wir so mit. Und das waren schon mal zwei Sachen, die sind jetzt schon da, könnt ihr schon testen. Und jetzt schauen wir noch so ein bisschen in die Zukunft und brauchen dafür noch nicht mal eine Glaskugel, sondern nur Helge. Wir haben hier noch ein Thema, an was gerade fleißig gearbeitet wird, unter anderem. Und da dachten wir, sprechen wir auch kurz nochmal drüber, nämlich die Aufzeichnungsfunktion, die manche von euch vielleicht noch aus dem Supporter-Modul, also dem nativen Client, kennen. Die kommt auch in die Web-App.
Die kommt in die Web-App. Das ist praktisch bei uns gerade in der Qualitätsprüfung und existiert bereits als interner Prototyp. Ja, wie du halt sagst, ne? Also wir haben ja diese schon ein bisschen in die Jahre gekommene Aufzeichnungsfunktion im Supporter-Modul und wollen die halt mehr oder weniger so ablösen, dass was an uns herangetragen wird, so ein Feature-Request, es soll halt so verteilbar sein, es soll durchsuchbar sein. Es soll im modernen Format aufgezeichnet werden. Ja, wir haben Wert drauf gelegt, dass es mehr oder weniger, sagen wir so, Stand-Supporter-Modul ist plus X. Das heißt, es ist halt performanter, du kannst es halt teilen. Mehrere Monitore werden sofort halt instant aufgezeichnet, wenn es halt ein Fall ist.
Ja.
Darf man gespannt sein. Und wird wahrscheinlich jetzt auch relativ zeitnah, ist noch nicht nächste Woche, auch relativ zeitnah doch an den Start gehen. Wir sind wieder gespannt, wie gut das funktioniert und wie gut das angenommen wird.
Ja, total. Vielleicht eine Frage, die euch jetzt auch beschäftigt ist, wie funktioniert das denn? Also wie wird das gespeichert? Wird das jetzt irgendwie in eine Cloud gesendet, die Aufzeichnung, die man jetzt als Nutzer macht? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Auf keinen Fall in die Cloud. Es ist auch verständlich, wenn man nochmal drüber nachdenkt, weil wenn man von Datenschutz spricht, und man guckt sich eine Aufzeichnung an, dort kann es jetzt sehr schnell passieren, dass man datenschutzrelevante Sachen sich auch einfängt.
Ja.
Generell der Use Case, was wir wahrnehmen, ist halt eher der, dass es ja ab und zu wirklich dann der Support oder Techniker ist, der sagt, hier, ich will mich einfach rückversichern und dokumentieren, was ich gemacht habe, für den Fall, dass es zur Diskussion vielleicht im Nachgang kommt. Der andere Case ist aber oft auch, dass es Kunden gibt, die sagen, wenn bei mir auf meinem System was gemacht wird von dir, lieber Techniker, dann möchte ich das von dir dokumentiert wissen und im Nachgang brauche ich das Video, was du da genau gemacht hast. Und man muss auch sagen, das ist betrifft vielleicht 10-20% der Kunden, wo das halt auch dann genutzt wird oder benötigt wird. Aber in beiden Fällen ist es halt so, dass natürlich Cloud erstmal ein schwarzes Tuch und rotes Tuch wäre.
Ja.
Und daher wird es komplett lokal gespeichert, wie es auch beim Supportermodul schon der Fall ist. Es liegt lokal. Wenn es dann in die Cloud soll, weil das halt jetzt mit dem Kunden so ausgemacht ist, dann muss man das halt selber erstmal noch entsprechend dann so handeln.
Ja klar, macht auch komplett Sinn. Ja, spannend. Da lassen wir euch sicherlich wissen, wenn das rauskommt. Sowie auch noch ein paar andere kleine Themen, die in der Mache sind. Bleibt auf jeden Fall spannend, auch über den Sommer hinaus. Also bleibt immer dran und wenn ein Podcast rauskommt, hört zu. Ihr habt heute schon ein bisschen was Neues mitbekommen, habt also Vorsprung im Wissen. Und um den vielleicht noch abzurunden, ja, Helge, gibt es noch Sachen von der Roadmap, die du im Allgemeinen kurz vielleicht nochmal anteasern möchtest, zumindest ohne da in die Tiefe zu gehen?
Naja, ich kann ein was zur Roadmap sagen und vielleicht noch einen persönlichen Wunsch von mir dann noch ergänzen. Mhm. Zur Roadmap, was wir euch auf jeden Fall mitgeben werden oder bauen werden, das ist, dass wir die Plattformabdeckung komplettieren. Das heißt, wir arbeiten auch daran, dass es Linux-Support geben wird in naher Zukunft.
Ah, da werden jetzt einige hellhörig werden.
Das soll hoffentlich auch nicht mehr so lange dauern. Genauen Termin können wir es noch nicht nennen, aber auf jeden Fall dieses Jahr. Und Punkt 2 ist, was wir für uns immer wieder feststellen, dass die unsere Web-App mittlerweile einen Stand erreicht hat, der eigentlich so rundherum gut gelungen ist im Vergleich auch zum Supportermodul, dass es schon etliche Vorteile halt in der Nutzung gegenüber dem Supportermodul mitbringt hat. Mhm. Wenn du sagst, was wünsche ich mir in einem Jahr, dann halt, dass wirklich sehr viele auch von unseren Kunden oder Nutzern diese Vorteile schon bemerkt haben und für sich nutzen können, sprich in der Web-App unterwegs sind, starten auch im Supportermodul.
Das wünsche ich mir auch und da werden wir sicherlich auch nochmal kleine Hinweise und Erinnerungen dran geben. Wir wissen, dass viele da draußen gerne noch mit der nativen Anwendung irgendwie auf ihrem Rechner unterwegs sind und gibt sicherlich für alles Gründe, aber probiert zumindest mal aus.
Probiert es aus. Also genau, es hat sich halt auch sehr, sehr schnell verändert. Wir können es halt nicht jedes Detail immer kommunizieren. Aber wer die zuletzt vor einem halben Jahr angeschaut hat, wird wirklich, wie du halt sagst, überrascht sein, was sich alles getan hat. Mhm. Und wenn ihm konkret Sachen noch fehlen und es gibt halt tatsächlich Hürden, Hindernisse oder Feature-Requests, wir haben entsprechend auch die Zugänge, ne, die Portale, wo man das mit reinbringen kann.
Absolut.
Und ihr könnt euch sicher sein, ne? Ihr werdet gehört.
So ist es, was Helge sagt. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, schreibt uns an podcast@pcvisit.de. Wir wissen, dass dann doch einige das regelmäßig hören. Auch wenn ihr Wünsche habt oder auch nochmal Anregungen habt, dann lasst uns das immer wissen. Und ansonsten checkt unsere Kanäle. Also schaut ab und zu mal in den Blog. Da gibt es hilfreiche Sachen dann und wann zu entdecken. Oder wenn ihr da unterwegs seid, könnt ihr auch mal auf LinkedIn vorbeischauen. Da haben wir einen Account, in dem wir auch eben pushen. Und ansonsten, ja, lasst uns wissen, wo ihr unterwegs seid. Wer weiß, vielleicht machen wir da einfach nochmal einen Kanal auf.
Ja, André, vielen Dank auch an dich als Host.
Genau. Ja, immer gerne.
In dem Sinne, ja.
Ja, passt auf euch auf.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir hören uns bald wieder. Mach's gut, Helge.
Tschüss, André. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Danke fürs Zuhören. Das war der CTO-Podcast von PC Visit. Feedback, Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an podcast@pcvisit.de. Alle Links und Infos zur Folge findet ihr auf pcvisit.de/podcast.